Jesus Standpunkt, das Motiv vom Fels taucht natürlich sofort auf. Und Felstexte in der Bibel haben wir richtig viele. Ich möchte gerne einige Worte aus Psalm 18 uns an diesem Morgen lesen. Herzlich lieb habe ich dich, Herr, meine Stärke. Herr, mein Fels, meine Burg, mein Erretter, mein Gott, mein Hort, auf den ich traue, mein Schild und Berg meines Heils und mein Schutz. Als mir Angst war, rief ich den Herrn an und schrie zu meinem Gott, da erhörte er meine Stimme von seinem Tempel und mein Schreien kam vor ihn zu seinen Ohren. Ja, er führte mich hinaus ins Weite, er riss mich heraus, er hatte Lust zu mir. Ja, du machst hell meine Leuchte, der Herr, mein Gott, macht meine Finsternis Licht. Denn mit dir kann ich Kriegsvolk zerschlagen und mit meinem Gott über Mauern springen. Gottes Wege sind vollkommen. Die Worte des Herrn sind durchläutert. Er ist ein Schild allen, die ihm vertrauen. Denn wer ist Gott, wenn nicht der Herr? Oder ein Fels, wenn nicht unser Gott? Gott rüstet mich mit Kraft und macht meine Wege ohne Tadel. Der Herr lebt, gelobt sei mein Fels. Darum will ich dir danken, Herr, und unter den Heiden deinem Namen Lob singen. Allmächtiger Gott und Vater, im Namen von Jesus Christus kommen wir zu dir und danken dir für das Geschenk dieses Tages. Du bist es, der diesen Tag vorbereitet hat. Du bist es, der in der Mitte steht. Um dich soll es gehen an diesem Tag. Und wir danken dir, dass du uns heute hier so zusammengerufen hast, um miteinander zu singen, zu beten, Gemeinschaft zu haben und dich, unseren Gott, den Allmächtigen, in die Mitte zu stellen. Und wir bitten dich, so verschieden wir sind und so verschieden unsere Umstände sind, dass du mit deinen Worten, dass du mit deiner Liebe, dem Wirken deines Geistes in unser Leben hineinkommst. Wir bitten dich, dass wir deine Stimme hören, dass Worte des ewigen Lebens uns erreichen, dass du unseren inneren Menschen aufbaust und stärkst und dass wir dann auf diesem Jesus-Standpunkt ausgerüstet auch unseren Weg weitergehen dürfen. Danke für alle Güte und Freundlichkeit, die uns auch an diesem Tag umgibt. Danke für dieses Haus und all seine Möglichkeiten. Danke für das Team der Mitarbeiter, die heute für uns hier ihren Dienst tun. Danke für jeden, der sich auf den Weg machen konnte und jetzt hier sein kann. Wir loben dich, unseren Gott. Wir ehren dich als den Schöpfer unseres Lebens. Wir beten dich an als den Erhalter Tag für Tag. Und wir preisen dich darüber, dass du uns in Jesus Christus der Retter geworden bist. Danke für deine Liebe. Danke für deine Weisheit, danke für deine Macht, danke für deine unglaubliche, wunderschöne Treue, von der wir leben, auch an diesem Tag. Gelobt seist du, unser Gott. Amen.
Ein wunderbarer Anblick, so ein Haufen Jungs und Mädels hier. Die Veranstaltung hat sich schon für mich gelohnt. Die Lieder, die wir gesungen haben, haben mein Herz heute Morgen schon so gestärkt, dass ich eigentlich schon abreisen kann. Dann habe ich ein Problem. Also Psalm 71, ich habe eigentlich keine Bibelarbeit vor. Was ist der Sinn eines Psalms? Sinn eines Psalms ist, dass wir ihn mitbeten. Das ist ja mal die größte Barmherzigkeit, die Jesus uns tut, dass er uns das Beten lehrt. Und im Römer 8, da heißt es, wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sie es gebührt. Paulus kannte das, diese Not. Vielleicht kennen Sie das auch. Eigentlich fällt mir es immer schwerer, je älter ich werde. Übrigens habe mich da Ludwig Hofacker sehr ermutigt. Der ist zwar sehr jung gestorben, aber der hat gesagt, je länger, je mehr könnte er schwer öffentlich beten. Und der Grund war der, weil er sagt, ja, wenn ich so öffentlich bete, er war ja Pfarrer, betete dann dauernd öffentlich, umso mehr weiß ich nicht, rede ich eigentlich zu den Leuten oder rede ich eigentlich zu Gott? Was ist eigentlich richtiges Beten? Also wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sie's gebührt. Haben die Jünger gefragt, Herr, lehre uns beten, als sie Jesus beten sahen, erlebten. Und dann geht es mal bei Paulus weiter, sondern der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen. Woher desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit aus. Auf. Wie macht der Heilige Geist das? Wenn wir zu Jesus gehören, dann genießen wir plötzlich das unerhörte Vorrecht, dass wir einverleibt sind in eine große Familiengeschichte des Volkes Gottes. Jeder von uns, der nicht von einer jüdischen Mutter geboren ist, gehört nicht zum Volke Israel. Eingepfropft in diese Bundesgeschichte des Gottesvolkes Israel mit all dem Reichtum, auch den Worten Gottes, die er ihnen gegeben hat, auch den Gebeten der Psalmen zum Beispiel. Dazu gehören wir durch Jesus, eingepflanzt in dieses Volk Gottes. Jesus hat die Psalmen gebetet, wie jeder fromme Jude, regelmäßig. In Psalmen betet man. Und Dietrich Bonhoeffer hat in dem letzten Buch, das er geschrieben hat, über die Psalmen übrigens, das letzte, was er geschrieben hat, gesagt, deshalb beten wir die Psalmen. Deshalb können wir sie, Jesus legt sie uns in den Mund. Jeden Psalm hat Jesus gebetet und so ist jeder Psalm Gottes Wort, weil Jesus Gott ist. Und er betet, der Mensch gewordene Gott hat all diese Psalmen gebetet. Und er durch Versöhnung mit Gott öffnet uns den Zugang. Deshalb ist unser Ziel heute Morgen, dass wir diesen Psalm 71 miteinander beten. Und das Ziel hier unserer paar Minuten, die wir uns damit beschäftigen, ist, dass wir zum Schluss diesen Psalm laut miteinander beten. Und ich möchte Ihnen helfen, wir lesen den Psalm, wir gehen da durch. Und er ist ja nicht ganz so kurz. Ich kriege aber gerade den Hinweis, dass ich kurz vor dem Abendessen meine Ausführungen beenden sollte. Und also gut, wir gehen kurz durch und dann lade ich ein, dass wir das miteinander beten. Herr, ich traue auf dich. Lass mich nimmermehr zu Schanden werden. Errette mich durch deine Gerechtigkeit und hilf mir heraus. Neige deine Ohren zu mir und hilf mir. Sei mir ein starker Hort, dahin ich immer fliehen kann, der du zugesagt hast, mir zu helfen. Denn du bist mein Fels und meine Burg. Mein Gott, hilf mir aus der Hand des Gottlosen, aus der Hand des Ungerechten und Tyrannen. Ist der erste Satz wahr für dich? Denn wir steigen ein mit diesem Satz, Herr, sehr persönlicher Satz. Herr, ich traue auf dich. Ich finde das sehr hilfreich, dass ich beten lerne mit dem Psalm. Denn vielleicht würde ich sonst als ersten Satz sagen, ich weiß gar nicht, Herr, ich sehe dich nicht, ich fühle dich nicht. Meine Schmerzen fühle ich, die schwindenden Kräfte fühle ich, die Stimmen der anderen höre ich, was da so laut ist in dieser Welt, den Streit in der Familie höre ich. Ich würde alles das sagen, das vielleicht als erstes. Aber würde ich sagen, ist alles das, was mir das Vertrauen zu dem lebendigen Gott nimmt. Herr steht hier bei Luther. Er steht in der hebräischen Urtext steht dort der Name Gottes, Jahwe. Das ist ja immer so, Luther ist dem gefolgt, wie fromme Juden das immer gemacht haben beim Bibellesen. Wenn dort im Bibeltext der Name Jahwe steht, dann hatten sie sich da Pünktchen drüber gesetzt und haben gesagt, Adonai, Herr. Weil sie sich gescheut haben, den Namen Gottes auszusprechen, sie wollten ihn nicht missbrauchen, aber bei allem Respekt vor dieser frommen Ehrfurchtspraxis, Gott hat sich mit seinem Namen offenbart, damit wir seinen Namen anrufen, die den Namen des Herrn anrufen sollen, gerettet werden. Heißt es bei Joel und dann im Neuen Testament, das ist das Kern des Evangeliums. Und deshalb fängt auch dieser Psalm an mit dem Namen Gottes, Jahwe, Jesus, Jeshua heißt, die Bedeutung des Namens, Jahwe rettet. Das ist das Gleiche, Gottes Name. Herr, ich traue auf dich. Es ist es. Sie merken, wenn ich eintauche in diesen Psalm, ist mit den ersten wenigen Worten, ist die Grundrichtung meines Lebens geklärt oder zucke ich zurück. Man sagt, das kann ich nicht sagen. Lass mich nimmermehr zu Schanden werden. Errette mich durch deine Gerechtigkeit. Dieser Satz, Psalm 31 kommt da übrigens genauso vor, dieser Satz ist von unübertroffener kirchengeschichtlicher Bedeutung. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen. An diesem Satz entschied sich die Reformation. Das war der kritische Satz, der Martin Luther in die Verzweiflung getrieben hat, im sogenannten Turmerlebnis, wenn jemand sagt, dass da die Wende war zur Reformation. Wieso? Martin Luther betete diesen Satz. Errette mich durch deine Gerechtigkeit. Das ist auch um Himmels Willen, Gottes Gerechtigkeit verdammt mich. Sie muss mich verdammen. Ich bin ein verlorener Sünder. Wenn Gott gerecht ist, bekomme ich, was ich verdient habe, dann bin ich verloren. Gottes Gerechtigkeit ist doch nicht meine Rettung, sie ist mein Verdammnis. Das war die Not von Martin Luther. Denn er war, wie wir alle Europäer, von den Römern geistig erzogen. Denn die Römer haben die Welt gelehrt, was die Justitia, was die Gerechtigkeit ist. Die Gerechtigkeit mit den verbundenen Augen. Die Frau mit den verbundenen Augen, der Waage und dem Schwert. Das ist die Darstellung der Justitia, der Gerechtigkeit der Römer. Und die Gerechtigkeit der Römer ist, ohne Ansehen der Person, jedem das, was er verdient. Suum cuique heißt nicht, das Schwein quiekt, wie man meinen könnte, sondern heißt, jedem das Seine. Das ist Gerechtigkeit, ohne Ansehen der Person. Und das ist natürlich toll, denn wir wissen, wie schrecklich das ist, wenn Richter die Person ansehen, wenn Reiche durchkommen und weiter. Das ist alles ganz schlimm, wenn die Richter nicht korrekt sind und korrupt. Also das ist ja nicht falsch, was die Römer uns gelehrt haben, dass Gerechtigkeit das ist. Aber es ist eben dann keine Gerechtigkeit, die mich rettet, sondern es ist die Gerechtigkeit, die mich verdammt, verurteilt. Und zu Recht, und zu Recht. Aber dann ist kein Trost in der Gerechtigkeit. Wieso kann Psalm 71 sagen, errette mich durch deine Gerechtigkeit? Und das ist dann Römer 1 ja die Zusammenfassung des Evangeliums. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Denn seine Kraft Gottes, die rettet, denn in ihr ist Gerechtigkeit Gottes offenbart. Das ist die gesamte Zusammenfassung des Evangeliums im Neuen Testament. Das Evangelium rettet, weil Gerechtigkeit Gottes in ihm offenbart wird. Das hat den Luther umgetrieben, hat gesagt, das kann nicht wahr sein, das stimmt nicht. Bis er kapierte, und das muss man beim Bibellesen, muss man Vokabeln lernen. In der Bibel ist Gerechtigkeit nicht von den Römern abgeschrieben, sondern bei Gott. Israel hat seine Sprache und seine Worte bei Gott gelernt. Und Gottes Gerechtigkeit, die Tzedaka, ist Bundesgerechtigkeit, Bundestreue. So muss man das übersetzen. Das heißt, Gott steht total natürlich zu seinem Vertrag, zu seinem Bund, den er geschlossen hat mit den Menschen, der Schöpfung, mit Noah, mit Abraham, mit Mose, dem Volk Israel. Und das natürlich gehört zu diesem Vertrag, zu diesem Bund, gehören die Gebote, die 10 Gebote. Und Gott steht zu diesen Geboten und sie gelten. Sie sind seine ewigen Gebote, sie gelten. Und deshalb ist es richtig zu verstehen, dass Gott ohne Ansehen der Person nach zu seinen Geboten steht. Er ist ein heiliger Gott. Er ist ein heiliger Gott. Aber er steht auch zu der Liebes- und Rettungszusage, die er in diesem Bund dem Volk Israel und zwar durch Abraham ist ja klar, dieser Bund ist von Anfang an für alle. In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Das heißt, zu dem Bund Gottes gehört als erstes die Liebeszusage. Du bist geliebt, gerettet, bis dahin, dass Gott Mensch wird und Jesus ans Kreuz geht und stellvertretend das Verdammungsurteil trägt. Die heilige Gerechtigkeit wirkt sich am Kreuz aus. Gott selbst, der Richter, trägt es, um der Zusage seiner Liebe gerecht zu werden. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die dem vertrauen, nicht verloren gehen. Das heißt, zur Gerechtigkeit Gottes, biblisch verstanden, gehört seine Liebe und Barmherzigkeitszusage, seine Treue und seine Wegweisung, sein Gebot, seine Maßstäbe. Und es ist eben nicht nur, es reicht nicht zum Leben, die Justitia mit den verbundenen Augen, die jedem das Seine gibt und mit dem Schwert das Urteil verzieht. Das reicht zum Tode. Das Gesetz tötet. Es klagt uns zu Recht an und es tötet uns. Aber weil der Richter das Urteil getragen hat, ist im gekreuzigten Jesus die Gerechtigkeit Gottes offenbart. Römer 1, die ganze Zusammenfassung des Evangeliums im Römerbrief und zusammengefasst in Römer 1, 16 folgende. Schäme mich des Evangeliums nicht, es ist Gottes Kraft, die in Gerechtigkeit offenbart wird und so uns rettet. Rette mich durch deine Gerechtigkeit. Und als Luther das begriff, brach er raus aus der Verzweiflung der Verdammnis in die Heilsgewissheit, in die Freude der Begnadigung. Das war die Geburtsstunde der Reformation, der Neuentdeckung des Evangeliums in Europa mit einer Riesenwirkung für die Welt. So, an diesem Satz ist das wichtig geworden. Schauen wir noch weiter. Sei mir ein starker Hort, dahin ich immer fliehen kann, der du zugesagt hast, mir zu helfen, denn du bist mein Fels und meine Burg. Ja, davon haben wir schon gesungen und gehört. Jesus erklärt selber, was das Fels ist. Wer meine Rede hört und tut sie, der ist ein kluger Mensch, kluger Mann, der sein Haus, sein Lebenshaus auf Fels baut. Ja? Was das bedeutet, dass Jesus der Fels ist, das erklärt Jesus. Wie nehme ich wahr, wie lebe ich das, dass Jesus der Fels meines Lebens ist? Ich lebe es, indem ich tue, was Jesus sagt. Wer meine Worte hört und tut, der ist ein kluger Mann, der sein Lebenshaus auf Fels baut. Da können Stürme kommen, das steht fest. Sonst ist es ein Wochenendhaus auf Sand gebaut, das in den Stürmen des Lebens und im Sturm des Gerichtes Gottes unterspült wird und zusammenbricht. Das gilt für uns auch. Also wie nehmen wir das eigentlich wahr, dass Jesus unser Fels ist? Wir nehmen es wahr, indem wir sagen, Herr, ich lese dein Wort und ich gehorche ihm. Ich traue dir mehr, deinem Wort mehr als allen Stimmen, die ich höre. Ist das wahr? Wollen Sie das so mitbeten? Denn das bedeutet es ja. Okay, soweit. Gehen wir einen Schritt weiter. Denn du bist meine Zuversicht, Herr, mein Gott, meine Hoffnung von meiner Jugend an. Auf dich habe ich mich verlassen vom Mutterleib an. Du hast mich aus meiner Mutterleibe gezogen. Dich rühme ich immer da. Ich bin für viele wie ein Zeichen, aber du bist meine starke Zuversicht. Lass meinen Mund deines Ruhmes und deines Preises voll sein täglich. Ich habe mich verlassen vom Mutterleib an. Du hast mich aus meiner Mutterleibe gezogen. Das gilt auch für jeden, oder? Aber habe ich mich, also dass jeder von Geburt an eine Absicht der Liebe Gottes ist? Ja, das gilt. Aber gilt auch, ich habe mich verlassen vom Mutterleibe, auf dich verlassen vom Mutterleibe an? Ich muss das im Rückblick auf mein Leben sagen. Diese junge Mutter, 1941, in einem Essener Krankenhaus entbunden wurde, war eine Jesus-Jüngerin. Und ich habe in meinem Leben nichts anderes erlebt, als dass ich in der Geborgenheit einer Familie aufgewachsen bin. Da zunächst, das muss ich mir im Rückblick nochmal deutlich machen, meine Mutter war 23, als ich geboren wurde. Und kurz danach wurde mein Vater dann eingezogen und war dann Jahre Soldat im Krieg und kam dann irgendwann Ende 45 aus der Kriegsgefangenschaft wieder nach Hause. Dazwischen waren 5 Jahre, aber nur kurz mal da. Aber sonst, diese junge Mutter war dann in Essen und musste aus Essen weg, weil das Ruhrgebiet bombardiert wurde und war dann im Schwarzwald untergetaucht, in Dietersweiler ein Jahr lang, bei Bauersleuten und später im Westerwald, in Altenkirchen. Und dort fiel die Bomben ausgerechnet neben das Haus, in dem wir im Keller saßen, die Mutter und ich und meine jüngere Schwester, die gerade wenige Wochen alt war, dort geboren. Und die Großmutter und noch eine Tante und Cousinen und dann brach das Haus zum großen Teil über uns zusammen und der Staub und der Dreck und wir rannten aus dem Keller raus in den Wald gegenüber auf der Straße und die Mutter, junge Mutter mit dem Kopfkissen, das neugeborene Schwesterchen da drauf mit einer Decke zugedeckt und dann ohne zu Hause irgendwo untergekommen und dann irgendwo mit einem Güterzug ins Ruhrgebiet zurück und dann in einer ausgebombten Stadt irgendwann irgendwo untergekommen. Also ich habe mich immer gefragt, warum bin ich eigentlich nicht traumatisiert? Ich hatte eigentlich keinen Schutz als Baby, als eine betende Mutter und Großmutter. Und ich ahnte nicht, was damals war. Ich wusste nicht, ich konnte damals nicht spüren, was es heißt, so im Glauben einer jungen Mutter geborgen zu sein, einer Großmutter. Die hatten doch wahrscheinlich auch Angst, aber die haben gebetet. So. Und so habe ich das erlebt. Aber das ist ja nicht jedermann. Nicht jeder hat ja dieses kostbare Geschenk, das er Eltern haben durfte, die Jesus liebten und die in Gebet und Worte Gottes gebadet wurden von Jugend auf. Nicht wahr? Das ist ja nicht selbstverständlich. Und ich habe meine Zeit meines Lebens das immer in besonderer Ehrfurcht genossen, wenn ich Freunde hatte und vor nicht langer Zeit habe ich einen Freund begraben, der ist erst in den 70er seines Lebens zum Glauben an Jesus gekommen. und hatte kein heiles Zuhause, kannte seine Eltern nicht, war dann in der DDR aufgewachsen und hatte Zeit seines Lebens nie eine Stimme um sich, die etwas vom lebendigen Gott sagte, hatte nie ein Gebet gehört, hatte nie einen Hinweis. 7 Jahrzehnte gelebt, ohne die Spur, bis er seine demente Frau treu pflegte wie jemand anders und das Haus nicht verließ. Und dann durch die Hilfe einer Frau aus einer Gemeinde, die im medizinischen Dienst ihn besuchte, der seine Fragen sagte, einen Hinweis bekam aufs Evangelium. Er schenkt ihm Kassetten vom Pro Christ und dann hat der Mann, der nicht aus dem Haus ging, um seine Frau zu pflegen, total dement war, der hat diese Kassetten gehört und hat gehört, was er nie in seinem Leben hörte und hatte das Verlangen, ich will Jesus folgen. Und die Frau vom medizinischen Dienst hat er gesagt, diesen Pastor da, den würde ich gerne mal ein paar Fragen stellen. Oh, hat er gesagt, ist nicht so schlimm, der wohnt hier um die Ecke. Und dann durfte ich in dieses Haus kommen. Dann haben wir Kaffee getrunken und er hat mir dann Fragen gestellt. Und da saß seine Frau, die man nicht ansprechen konnte, die völlig dement war. Und dann haben wir miteinander gebetet, wie er Jesus folgte. Und als wir beteten und das Wort Gottes lasen an diesem Kaffeetisch, sitzt da die demente Frau und es strömen die Tränen über ihr Gesicht. Wir wissen nicht, was ist da passiert? Und Dieter, so hieß mein Freund, er hat dann immer gesagt, warum habe ich das nicht früher gewusst? Dann habe ich ein Leben gelebt. Dann habe ich ihn getröstet. Dann habe ich gesagt, weißt du, das ist eine besondere Kostbarkeit, wenn der Herr Jesus im hohen Alter ein Leben, das so scheint ohne Gott und Jesus gelebt hat, so ein Herz erobert und dich so mit solcher Liebe erfüllt hat, dass du deine Frau gepflegt hast und dass du in diesem Dienst Jesus erfahren hast. So, jetzt ist er beim Herrn. Und ich weiß das beides zu schätzen. Ich weiß ja nicht, zu welcher Sorte sie gehören. Vielleicht gehören sie zu denen, die sagen, Gott sei Dank, ich hatte Eltern, die haben mich gebadet im Wort Gottes und eingehüllt in ihre Gebete und ihre Jesusliebe. Vielleicht aber gehören sie auch zu denen, die jahrelang ohne Evangelium und ohne Jesus gelebt haben und die aber erlebt haben, wie man im fortgeschrittenen Alter Jesus kennenlernt und eine tiefe, tiefe Erneuerung des Lebens. Und dann trauern sie nicht dem nach, was nicht gewesen ist, sondern freuen sie sich auf den kommenden Herrn und genießen sie die Chance. Denn Leute, die spät zum Glauben gekommen sind, haben ein Zeugnis, können anderen Menschen auf eine Weise von Jesus berichten, wie wir, die wir immer schon mit in einer christlichen Familie aufgewachsen sind. Wir mussten es auch entscheiden. Irgendwann in der Pubertät musste ich dann auch meinerseits sagen, das mache ich jetzt nicht wegen meiner Eltern, sondern da kam ich in die Krise und dann musste ich ganz klar entscheiden, ich will Jesus folgen. Das bleibt niemandem erspart, auch wenn man so bevorzugt aufwächst mit im Reichtum des Glaubens. Beides ist ein Geschenk. Das andere ist ein Geschenk, dass man das Wunder der Umkehr, der Bekehrung einer besonderen Weise erlebt hat. Also zu wem auch, welcher Gruppe Sie auch immer gehören, danken Sie. Du hast mich aus meiner Mutter Leib gezogen. Ja, mal von Anfang an, andere erst spät im Leben. Dich rühme ich immer da. Ich bin für viele wie ein Zeichen, das kann ja doppelt verstanden werden. Das kann ein Zeichen sein, ein Beweis dafür von der Güte Gottes und seiner Barmherzigkeit, aber auch ein abschreckendes Zeichen. Ja, dem geht's doch schlecht und da braucht man nichts, das ist hier doppeldeutig. Aber du bist meine starke Zuversicht. Gehen wir weiter. Verwirf mich nicht in meinem Alter. Verlass mich nicht, wenn ich schwach werde. Denn meine Feinde reden über mich und die auf mich lauern, beraten sich miteinander und sprechen. Gott hat ihn verlassen. jagt ihm nach und ergreift ihn, denn da ist keiner Retter. Gott sei nicht ferne von mir. Mein Gott, eile, mir zu helfen. Verwirf mich nicht in meinem Alter. Das ist ja das Zeichen des Altwerdens, dass man schwächer wird. Ja, mein Leben lang sportlich gewesen und wundere mich doch so, dass jenseits der 80 merkt man, dass einfach die Beine etwas müder werden. Ne? Ich brauche halt eben ein bisschen länger, bis ich aus dem Sitzen auf dem Stuhl das Ganze wieder so halbwegs gerade hingekriegt habe. Und meine ersten Schritte sind dann immer ein bisschen, sehen schon ein bisschen nicht mehr so ganz dynamisch aus. Wenn ich dann warm gelaufen bin, geht's wieder. Ich habe ja keinen Grund zum Jammern. Ich gehe noch Golf spielen eine Runde und habe aufgebräut, dass das Wetter wieder besser, dass ich es über die Waldecker Berge tatsächlich schaffe, auch noch zu Fuß und ohne, dass ich ein Auto nehme. Also das ist ja schon ein Riesengeschenk, das überhaupt nicht selbstverständlich ist. Das weiß ich auch als eine Besonderheit. Aber man merkt, dass man schwächer wird und dass man manches nicht mehr so halten kann, wie man das konnte. Und das ist das Kennzeichen. Und das ist jetzt, was ist jetzt? Komm, wenn man so sich so vorstellt, dass jemand irgendwo festhalten muss an so einer Stange und dann mit den Händen klammert und dann darunter hängt. So, und jetzt, wie lange kann ich das halten? Wenn die Kraft da oben langsam so aufgeht und dann, wann fällst du runter? Das sind die berühmten Bilder aus den Filmen, wo jemand am Fenster draußen klammert und dann abwärts geht. Ja. Die Bitte hier heißt, verwirf mich nicht in meinem Alter. Also, das sollten wir kapieren. In unserem Glauben kommt es letzten Endes darauf an, ob er uns festhält und nicht, ob wir festhalten können. Denn das ist gewiss. Je älter wir werden, desto weniger können wir festhalten. Ich habe in den letzten Tagen eine Sekretärin beerdigt, vornehme Frau, die über 13 Jahre mich in meinem Dienst bis zu ihrer Pensionierung, die war jetzt 88 geworden, war am Sterbetag bei ihr, war nicht mehr ansprechbar, atmete schwer. Konnte mit ihr beten, ihr Lied singen und das Wort Gottes. Ja, was ist, wenn man nicht mehr halten kann? Wenn man selber nicht mehr beten kann, wenn man selber die Bibel nicht mehr lesen kann. Wohl dem, der dann jemanden hat, der die Hand hält und betet und das Wort Gottes hat Kraft. Aber menschlich gesehen konnte es noch nicht mal mehr beurteilen, wie viel kann sie noch reagieren? Nein. Oder ist das eine Reaktion jetzt, was in den Augen im Augenblick war? Oder dieses Atmen, war das eine Reaktion jetzt auf das, was sie gehört hat? Man weiß es nicht mehr. Du spürst, alt werden heißt, und wer klug genug ist und das nicht einfach verdrängt und sich selber belügt, denn das ist ja das Kennzeichen in der Angst, häufig, dass wir uns belügen, dass wir es nicht wahrhaben wollen. Aber wer sich nicht belügt, der nimmt wahr mit dem Alter, dass er weniger Kraft hat, festzuhalten und spürt dann, es hängt alles davon ab, dass er mich festhält. Dass er mich festhält. Das ist Glaube. Glauben heißt biblisch festmachen an Jesus und er hält mich fest. Wie den sinkenden Petrus, der da absäuft und Jesus greift nach ihm. Und deshalb dieses Gebet, lass du mich nur nicht los. Wenn du mich loslässt, wenn du mich verwirfst, wenn du sagst, ich brauche dich, habe mit dir nichts mehr zu tun, dann bin ich verloren. Ist das denn eine Gefahr? Naja, vielleicht nicht die Gefahr in uns. Bei Gott ist das, niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Das war übrigens das Wort. Das, mit dem ich meine Sekretärin beerdigt habe. Ja, sie werden nimmer mehr umkehren, sagt der gute Hirte, Jesus, Johannes 10, niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Diese Zusage steht und gilt. Die Gefahr, in der wir leben, ist, dass die Altersdummheit über uns kommt. Der Mensch wird nicht, das ist ja längst hin. Früher dachte man, alte Menschen würden von Natur aus weise. Das ist inzwischen klar geworden, auch den Alten klar geworden, dass das nicht automatisch ist. Die haben unsere Generation der Alten, die muss mit der Tatsache leben, dass sie blöder ist als ihre Enkel. Aber wenn der Oma erklären muss, wie man eine Mail schreibt, und so, die wissen gar nicht, wie man einen Computer aufmacht und so, kannst du gar nicht mehr. Da sagen die Kinder, was können die denn? Die sind ja völlig lebensuntüchtig. Muss man erst mal beibringen, wie man so. Ja. Also das ist die Krise der Lehrergeneration, dass ihre Schüler mehr wissen als sie. Also was die digitale Welt angeht allerdings. So. Aber das bestimmt ja heute so vieles. Also kommen sich die Älteren, die damit nicht so richtig Bescheid wissen, kommen sich blöd vor. Nein, das meine ich jetzt nicht. Das ist vordergründig. Es gibt eine Altersdummheit, die sieht so aus. Die beobachte ich aber unter Christen im Augenblick und halte das fast für eine galoppierende Krankheit. Ich treffe gestandene Christen, die mir sagen, also ob man unverheiratet zusammenleben soll oder nicht, es haben wir ja früher so gesehen, dass man das nicht tut, dass das Ehebruch ist und Unzucht ist, aber das machen die heute anders. Ich sage, wer macht das heute anders? Ja, meine Enkel machen das anders. Und dann erkennt man Altersdummheit. Wenn die lieben Enkelchen mehr zu sagen haben als das Wort Gottes, dann ist die Altersdummheit überhand, übermächtig geworden. Wir werden ja immer unsere Kinder und Enkel lieben, ganz egal, welche Wege sie gehen. Das wäre keine gute Mutter und kein guter Vater und Großeltern, die irgendwann unter irgendwelchen Bedingungen ihre Kinder und Enkel nicht mehr lieben. Aber das ist keine Liebe. Wenn man der Gottlosigkeit der Enkelkinder, die Jesus nicht folgen wollen, folgt, weil man sagt, ja, wir haben das früher anders gesehen, es waren alte Sachen, heute macht man das anders. Wir wollen sie lieben, auch wenn sie Wege gehen, die nicht gut sind. Halten Sie die Liebe auch offen, wenn die Wege, die nicht gut sind, Sie zu Lebenszuständen führen, die zum Heulen sind. Dann werden Sie nämlich wieder Eltern und Großeltern brauchen, die nicht besserwisserisch sagen, hab ich dir ja gleich gesagt, sondern die Sie in die Arme schließen und die Tränen trocknen. Bleiben Sie in der Liebe bei Kindern und Enkeln, aber verraten Sie nicht Jesus und das Wort Gottes, weil Kinder und Enkel meinen, sie wüssten es besser. Das scheint mir die Krise der Gemeinschaften und Gemeinden heute zu sein. Denn die Auseinandersetzungen gehen natürlich heute, wenn es ums Wort Gottes geht, natürlich um die Frage nach der Wahrheit und der Ehrlichkeit und der Unzucht und Treue in der Ehe. Da sagen wir, das sieht man heute alles anders. Kann man nicht mehr so sehen, wie die früher sind. Das nenne ich Altersdummheit. Wenn man den lieben Enkelchen mehr glaubt als dem Herrn Jesus. Das ist keine Liebe. Verwirf mich nicht in meinem Alter. Lass mich nicht zum Blödmann werden auf meine alten Tage. Wenn ich den Eindruck habe, ich verstehe das alles nicht mehr, warum die das heute so anders machen. Die sehen doch sehr glücklich aus. Ach, verwirf mich nicht. Herr, zieh die Hand nicht an. Halt mich bei dir, dass ich auf deinem Fels bleibe. Und Fels, Jesus heißt, wer meine Worte hört und tut sie und tut sie. Ach, und wenn man spürt, wie die Gefahr groß ist, dass man abdriftet, Gott sei nicht fern von mir. Ja, und ich bin so froh, dass die Bibel mich beten lehrt, wie ich mich selbst nie trauen würde zu beten. Darf man beten, mein Gott, beeil dich ein bisschen, mir zu helfen. Ja, das ist doch respektlos. Aber es steht nicht nur einmal in dem Psalm. Eile mir zu helfen. Hier geht es nicht darum, ob man Gott zur Eile antreiben kann, weil er ein bisschen langsam ist. Sondern hier geht es darum, dass ich darf so voller Verzweiflung und voller Vertrauen beten. Also ich traue dir, ja Herr, heißt, ich wage zu beten, auch was ungehörig zu sein scheint. Ja, und ich habe viele Themen mit Gott heute, weil die Zeit drängt. Mit 84. Die Zeit drängt. Ich würde so manches Gebet noch erhört sehen, ehe ich meine Augen schließe auf dieser Welt. Ich weiß es nicht, Gott ist nicht verpflichtet, es zu tun. Aber es täte mir gut und ich sage, Herr, eile mir zu helfen. Gott zur Eile treiben. Ich weiß nicht, ob das bei Ihnen auf dem Schirm ist. Wenn wir schon langsamer gehen, dann lassen Sie uns doch noch schneller beten. Tempo ins Gebet. Herr, mach Tempo. Hab keine Zeit mehr, du hast die Ewigkeit. Aber lass meine Kinder nicht verloren gehen. Lass diese Welt nicht vor die Hunde gehen. Erbarme dich, Herr. Gehen wir weiter. Schämen sollen sich und umkommen, die mir Feind sind. Mit Schimpf und Schande sollen überschüttet werden, die mein Unglück suchen. Ich aber will immer harren und mehren all deinen Ruhm. Mein Mund soll verkündigen deine Gerechtigkeit. Hier ist wieder, ne? Wir verkünden deine Gerechtigkeit, die Bundestreue. Ja, er steht zu seinem Wort, deine Gebote gelten, aber seine Liebe und sein Ruf zur Umkehr und seine Barmherzigkeit, niemand kann sie aus meiner Hand reißen, sein Wort gilt, das ist Gerechtigkeit Gottes. Täglich deine Wohltaten, die ich nicht zählen kann. Ich gehe einher in der Kraft Gottes des Herrn. Ich preise deine Gerechtigkeit. Allein. Ich weiß nicht, ob Sie Feinde haben. Das kann ja sein. Aber das, was die Menschen angeht, da entscheidet man ja selber. Ich habe, glaube ich, eine Reihe Leute, die nicht gut finden, was ich so treibe und sage. Aber ich lasse nicht zu, dass sie meine Feinde sind. Ich habe keine Feinde. Ich mag Leute geben, die mir nicht gut gesonnen sind und die sich wünschen, dass ich schon gestorben wäre und nicht weiter sie behellige mit meinem Umtrieben. Aber ich lasse nicht zu, dass sie meine Feinde sind. Das hat Jesus gelehrt. Liebt eure Feinde. Und er hat ein ganz einfaches Mittel. Ich gebe das ja gerne weiter, weil ich jetzt Jahre, ich hatte ja Menschen, die mich nicht so toll finden, dem, was ich tue und sage. Also deshalb ist das ja keine Theorie. Also muss ich damit umgehen. Und dann hat Jesus gesagt, liebt eure Feinde. Jetzt sage ich, ja, wie soll ich das machen, meine Gefühle? Nein, nein, sagt er, deine Gefühle sind jetzt nicht so wichtig. Bete für sie, tu ihnen Gutes. Das steht in der Bergpredigt. Nichts mit Fühlen. Bete für sie. Und ich sage Ihnen, wenn Sie namentlich beten für Leute, die gegen Sie sind, täglich namentlich für sie beten, werden Sie erstaunt feststellen, dass Sie sie nicht hassen können. Das ist einfach so. Dann sind die immer noch gegen sie, aber der Hass kommt nicht mehr an. Er löst in ihnen keine Gegenreaktion des Hasses mehr auf. Sie haben für sie gebetet, sie haben gedankt, segne sie, du bist für sie, hast sie geschaffen, du bist für sie am Kreuz gestorben, so wichtig sind sie dir, dass du den letzten Blutstropfen für sie gegeben hast. Bete so für einen, der gegen dich ist. Und du wirst sehen, du kannst ihn nicht mehr hassen. Du wirst ihn mit den Augen von Jesus sehen. Und der sieht jeden vom Kreuz an, als verlorenen Sünder, für den er stirbt, um ihn zu retten. Versteht, das ist? Ja, schämen sollen sich. Hier betet jemand, der noch in der Erwartung von Jesus beten muss, aber noch nicht in seinem Kommen gekommen sein und in seinem Sieg. Das, wenn wir das Alte Testament lesen, lesen wir die Erwartungen, die Hoffnungsbewegung, die auf Jesus zugeht. Und vieles, wenn Bonhoeffer sagt, wir beten jeden Psalm mit den Augen, mit den Worten von Jesus. Und jeden Satz, ja? Herr, ich habe Feinde. Ach Herr, gib ihnen, dass sie dich kennenlernen, dass ihr Hass gebrochen wird. Sie sollen nicht umkommen. Nein, Herr, lass sie nicht umkommen. Du hast dein Leben für sie gegeben. Ach, sie sehnen sich doch auch nach Ansehen und Anerkennung. Überschütte sie nicht mit Schimpf und Schande. Du bist der gerechte Richter. Ja, Herr, ich weiß, zum Schluss wirst du richten und wer dich ablehnt, wird dein Urteil hören und Verdammnis erfahren. Die Rache ist mein, spricht der Herr, ich will vergelten, ich übergebe dir alles. Aber wenn es möglich ist, gib Raum zur Umkehr und zur Buße. Ich will immer harren und will mehren deinen Ruhm. Mein Mund soll verkünden deine Gerechtigkeit, täglich deine Wohltaten, die ich nicht zählen will. Ich bete übrigens täglich in meinem Gebet dafür, dass der Herr in unserem Land einige seiner schärfsten Feinde bekehrt zu sich und zu Nachfolgern und Boten seines Evangeliums macht. Ich habe sogar ein paar Namen dabei drauf, die im politischen Feld sich in den letzten Jahren besonders feindselig gegen Jesus und sein Evangelium und seine Gebote geäußert haben. Habe ich da drauf geschrieben, Herr, wenn der sich doch bekehren würde, mit dem würden wir Evangelisationsveranstaltungen im Olympiastadion machen. Mach das doch. Schenk uns noch mal so einen Paulus-Typen. So ein Verbrecher, den du bekehrst und zum Evangelisten machst. Ja, das wär's. Ich glaube, der Herr kann das. Ich bete das. Ich gehe einher in der Kraft Gottes des Herrn. Ja, das sieht ein bisschen, hört sich ein bisschen so an, als würde ich sagen, der kann sich vor Kraft nicht bücken, ne? Der geht dahin. Ich gehe einher in der Kraft des Herrn. Ich meine, wenn man uns über 80-Jährige dahergehen sieht, da ahnt jeder, dass da schon mal mehr Power drin war als früher. Nein, die Kraft des Herrn ist nicht meine Kraft, sondern meine Kraft kommt in den Schwachen zum Ziel, sagt der Herr dem Apostel Paulus, der unter seiner Schwäche und Krankheit leidet. Lass ja meiner Gnade am Geschenk genügen. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig, kommt in den Schwachen zur Geltung. Und das ist die Schönheit des Alters. Mein Freund und Bruder Dr. Heinz Deichmann wurde 88. Es war Ende September 2014 und zwei Tage später starb er. Habe ihn gepredigt zu seiner Beerdigung in Essen. Aber auf seinem Geburtstag war ich in einer Runde der Familie und weniger Freunde in seinem Haus und habe ihm dieses Wort ausgelegt. Hier, auch noch das nächste. Nein, das hier. Und habe ihm das auch gesehen. Und dann saß er da sehr in sich zusammengesunken, sehr schwach. Und da habe ich gedacht, das ist natürlich, habe ich ihm das erklärt und allen das erklärt, wenn so jemand, der so als Unternehmer, als größtes Schuhunternehmen Europas gegründet wird, so toll, war Arzt und war großer Musiker und war toller Theologe und einer der erfolgreichsten Geschäftsleute Deutschlands, also wenn irgendjemand stark war, dann war er. Da habe ich gesagt, Heinzi, es fällt dir besonders schwer, jetzt die Schwäche deines Leibes und deiner Seele zu ertragen. Sieh, und jetzt sitzen hier deine Kinder und Enkel und Verwandten rum. Und jetzt bist du ein Zeuge der Kraft Gottes. Denn dann, wenn wenn sie uns ansehen und sie sehen an uns nicht mehr, wie toll wir sind, wie stark wir sind, dass wir an Jesus hängen und ihn ehren. Und das war an diesem Tag so. Das Lob Gottes war die bestimmende Melodie. Dann sind wir Zeugen. Denn im Alter ist das eindeutig. Wenn wir jung und stark sind, dann reden wir auch von Gottes Kraft. Aber die Leute gucken aus und sagen, na ja, der redet fromm, aber der ist toll, der ist eben stark, der kann das. Sie sehen doch unsere Kraft. Und oft ist es auch so, dass wir zwar von Gottes Kraft reden, aber unsere Kraft meinen. Und wir meinen ja, wenn wir von Gottes Kraft reden, dann müssten wir uns ja auch stark fühlen. Sonst könnten wir ja auch nicht von Gottes Kraft reden. Das ist aber Quatsch. Wir müssen uns nicht stark fühlen. Und beim Sterben fühlst du dich überhaupt nicht mehr stark. Und im Alter merkst du, es geht weg. Und wenn du dann die Panik bekommst, weil du merkst, das war alles Fake, das war alles nur Geschwätz, was ich bisher gemacht habe, wenn ich von Gottes Kraft rede. Im Grunde habe ich doch nur auf meine Kraft, auf meine Glaubenskraft, auf meine beruflichen Fähigkeiten, auf meine geistige Kraft gesetzt. Meine Gesundheit ist die Hauptsache, haben wir immer gesagt. Solchen anderen Quatsch haben wir geglaubt. Nein, dann kommt im Alter die Wahrheit raus. Ob er unsere Stärke ist. Der Herr ist unsere Stärke. Und wenn das auseinandergeht, wenn die Leute sehen, dass es nicht meine Kraft ist und ich mit schwächer werdender Stimme sage, aber er ist mein Retter, dann ist das Zeugnis am Höhepunkt der Wahrheit angekommen. Dann ist die Verwechslung und die Missdeutung nicht mehr möglich. Und das sollten Sie wissen, dass Sie nicht verstummen im Alter, dass Sie nicht denken, Sie müssten das Maul halten mit dem Lob Gottes, weil Sie körperlich nicht mehr so gut können, weil Sie beruflich nicht mehr so gut können, weil es so vieles so schwach ist. Das heißt, das ist die Stunde der Wahrheit. Das ist die Stunde der Wahrheit. Jetzt kommt Gottes Kraft klar zum Leuchten, weil Ihre Kraft im Schein abnimmt. Das ist hier. Ich gehe einher in der Kraft des Herrn, heißt nicht, ich bleibe stark und ich kann. Sondern es ist seine Kraft. Tag für Tag und Stunde für Stunde bis zum letzten Atemzug seine Kraft. Und dann hebt er uns über die Schwelle in die Herrlichkeit, sein Angesicht sehen. Sein Angesicht sehen. Gott, du hast mich von Jugend auf gelehrt und noch jetzt verkündige ich deine Wunder. Auch verlass mich nicht, Gott, im Alter, wenn ich grau werde, bis ich deine Macht verkündige Kindeskindern und deine Kraft allen, die noch kommen können. Das ist es. Je schwächer wir in uns selber werden, desto klarer wird Gottes Kraft sichtbar. Dass ich deine Macht verkündige Kindeskindern. Das heißt, die Aufgabe des Alters ist, deine Kraft allen, die noch kommen sollen. Wir leben zukunftsorientiert. Ich bitte Sie das. Schauen Sie nach vorn. Der Herr kommt, wir werden ihn sehen. Und auf der letzten Wegstrecke unseres Weges ist die Aufgabe, bis ich deine Macht verkündige, Kindeskindern und deine Kraft allen, die noch kommen sollen. Und wenn Sie sagen, ja, so viel Gelegenheit habe ich aber nicht mehr und so viel besuchen, kommen Sie mich auch nicht mehr, es wird einsam, dann der Krafthebel, den Sie haben, den jeder von uns hat, heißt Fürbitte. Fürbitte, Fürbitte, Fürbitte. Machen Sie es von morgens bis abends. Die weniger sie anderes zu tun haben und wenn uns viel aus den Händen genommen wird, dann lassen sie uns das, was wo Raum geschafft ist, um die Namen unserer Kinder und Enkel, Verwandten, der, mit denen wir verkracht sind, die mit uns verkracht sind, die nichts mehr von uns wissen wollen. Nehmen Sie die Nachbarn und die früheren Kollegen und die, wer auch immer Ihnen einfällt, schreiben Sie sich auf, schreiben Sie auf. Wir sind ja vergesslich, ich auch. Ich brauche eine Fürbittenliste, wo die Namen draufstehen. Ich bete anhand von einer Liste, wo ich Namen habe. Und weil ich immer, ist ja toll, dass man muss ja nicht ewig Papier mit sich rumschreiben. Kann man aber auch, wenn man es kann. Aber ich kann Ihnen sagen, so ein iPhone, da können Sie so viele Namen auf die Liste schreiben. Das werden Sie nicht füllen davon. Und das poppt auf und dann gehen sie da, wischen sie, wischen, wischen. Meine Frau hat das Smartphone, dieses Teufelzeug entdeckt, seitdem man wischen kann und nicht mehr tippen muss. Wischen. Woher kommt das? Ja, sag ich, wischen. Da kannst du durch die Welt wischen und alle Namen deiner Leute für die Fürbitte. Gut. Gott, deine Gerechtigkeit reicht bis zum Himmel, der du große Dinge tust. Gott, wer ist dir gleich? Du lässt mich erfahren viel Angst und Not und machst mich wieder lebendig und holst mich wieder herauf aus den Tiefen der Erde. Du machst mich sehr groß und tröstest mich wieder. Ja? Ganz nüchtern? Angst und Not bleiben uns nicht erspart. Er lässt sie uns erfahren. Die Alten, die dachten, das mit der Kriegsnot würde nie mehr wieder kommen, weil wir das alles einmal in den Knochen hatten. Die denken jetzt heute, es ist vorbei. Ja, es gibt überhaupt keinen Grund anzunehmen, dass es vorbei ist. Jesus hat nie versprochen, dass es dauernd Friede werde, so lange wie wir jahrzehntelang in diesem Flecken hier der Erde Frieden hatten, hat es noch nie auf diesem Territorium in der Geschichte der letzten Jahrhunderte Frieden gegeben. Das haben nur viele vergessen. Seit 80 Jahren kein Krieg hier, was den Westen und Süden Deutschlands angeht. Es hat es in der ganzen Geschichte nicht gegeben, dass solche Zeitabschnitte ohne Krieg waren. Es gibt überhaupt gar keinen Grund anzunehmen, dass wir in Zukunft davon verschont bleiben. Und viele ahnen, dass es uns auf die Pelle rückt in einer Weise, wie wir es nie gewollt haben. Du lässt mich erfahren viel Angst und machst mich wieder lebendig. Du machst mich sehr groß. Wie das? So im Alter schrumpft man doch immer mehr, Mann. Wird doch immer kleiner. Ja, es gibt Größe bedeutet. Mein Vater hat immer gesagt, als ich ihm über den Kopf wuchs, der war so 1,70, ich bin 1,80, als ich dann über den Kopf wuchs, hat er gesagt, Junge, du bist länger, aber nicht größer. So, ja, muss man auch lernen, die Unterschiede zwischen Länge und Größe. Und hier, auch wenn wir schrumpfen, unsere Würde als geliebte Kinder Gottes, so heiß geliebt, dass er sein Blut für uns vergoss. Dass Gott in diese Welt kommt, um uns zu retten. Mich aus dem Leib meiner Mutter gezogen hat. Ich bin übrigens in Zangengeburt. Wörtlich. Und aus dem Leib der Mutter gezogen. Und Herr, du machst mich sehr groß, heißt es da. Wir wachsen an Bedeutung. Aber wer sich über sein Geld, über seine Leistung, seine beruflichen Fähigkeiten, über seine Intelligenz, über seine Superempathie, die beste Großmutter ever, ne, so definiert, der erlebt zum Schluss, wie er zerfällt und immer schrumpeliger wird und immer kleiner, bis er weg ist. Wer seine Würde als Kind Gottes hat, geliebt in Ewigkeit, teuer erkauft, der bekommt eine unverlierbare Würde, eine Größe. Du machst mich sehr groß und tröstest mich, ermutigst mich wieder. Das muss man beten. Das ist ja nicht etwas, was einfach wir im Kopf haben. Das beten wir und sagen es Gott. Und so leben wir uns hinein. So kriechen wir hinein in die Wirklichkeit Gottes. Letzter Absatz. so will auch ich dir danken mit Saitenspiel für deine Treue, mein Gott. Ich will dir zur Harfe Lob singen, du Heiliger Israels. Meine Lippen und meine Seele, die du erlöst hast, sollen fröhlich sein und dir Lob singen. Auch meine Zunge soll täglich reden von deiner Gerechtigkeit. Denn zu Schmach und Schanden werden die mein Unglück suchen. Fröhliches Lob Gottes oder Bitterkeit und Klage, was bestimmt unser Alter? Das ist kein Geheimnis, dass für viele im Alter anklagende, beißende Bitterkeit, ja, das hat man eins davon, auch gegenüber. Das Schrecklichste ist eigentlich, dass die, die ihr Leben gegeben haben im Dienst für andere, als Mütter, als Lehrer, wer weiß was, in helfenden Berufen, dann kommt nämlich raus, ob sie es getan haben aus Liebe oder ob sie es getan haben aus dem berühmt-berüchtigten Helfersyndrom. Ich helfe anderen, um sie mir für den Bedarfsfall zu verpflichten, Dankbarkeit zu verpflichten. Das hat ein großer Psychologe, Horst Eberhard Richter, schon vor 40 Jahren geschrieben, Flüchten oder Standhalten, in einem Buch, Gießener Professor. Er sagt, die helfenden Berufe suchen viele Leute, um sich an Menschen für den Fall der Einsamkeit, in die sie kommen könnten, und wir gehen alle auf die Todeseinsamkeit zu, sich im Fall der Einsamkeit und Verlassenheit abstützen zu können. Das heißt, sie investieren in andere Liebe, weil sie die Rendite, die Rückzahlung erwarten. Das wird sich lohnen. Und das ist die bitterste Enttäuschung im Alter, wenn man dann merkt, sie zahlen es einem nicht zurück. Dann kommt raus, dass man immer als Egoist gehandelt hat. Dass es gar keine Liebe war, sondern Klammereffekt aus Angst. Kinder nicht loslassen können, anderen helfen müssen, nicht loslassen können, aus Angst, ich könnte selbst eines Tages verlassen sein. Ja, die Quittung kriegt man. Die Quittung kriegt man. Und deshalb, wer sich an Menschen klammert, ist verloren. Menschen können nicht halten. Wer sich an die Dinge klammert, anstatt an den Schöpfer der Dinge, ist verloren. Die Dinge können uns nicht halten. Deshalb, verlass mich nicht. Eil mir beizustehen. Ich vertraue dir, Herr. Du bist mein Fels, mein Bunker, unter den ich, in den ich krieche, wenn es Bombenhagel der Angst gibt. Fröhliches Lob am Ende oder anklagende Bitterkeit. Und noch einmal zum Schluss von deiner Gerechtigkeit, Bundestreue. So, jetzt lade ich Sie ein, mit mir zu beten. Lassen Sie uns so machen. Wir sprechen Satz für Satz laut und nach jeder Zeile durchaus eine Atempause. Nicht zu schnell. Dass Sie sich hier, übrigens mache ich Ihnen den Vorschlag. Ich bete, lese jeden Tag einen Psalm. Passt jeden Tag. Immer wieder. Von vorne nach hinten durch. Und mir hilft es sehr, Sie laut zu beten. Sie werden feststellen, Sie hören besser, wenn Sie laut lesen. Man konzentriert sich viel besser. Und ich lade Sie jetzt ein, mit mir zu beten. Herr, ich traue auf dich. Lass mich nimmermehr zu Schanden werden. Errette mich durch deine Gerechtigkeit und hilf mir heraus. Neige deine Ohren zu mir und hilf mir. Sei mir ein starker Hort, dahin ich immer fliehen kann, der du zugesagt hast, mir zu helfen. Denn du bist mein Fels und meine Burg. Mein Gott, hilf mir aus der Hand des Gottlosen, aus der Hand des Ungerechten und Tyrannen. Denn du bist meine Zuversicht, Herr, mein Gott, meine Hoffnung von meiner Jugend an. Auf dich habe ich mich verlassen vom Mutterleib an. Du hast mich aus meiner Mutterleibe gezogen. Dich rühme ich immer da. Ich bin für viele wie ein Zeichen, aber du bist meine starke Zuversicht. Lass meinen Mund deines Ruhmes und deines Preises voll sein täglich. Verwirf mich nicht in meinem Alter. Verlass mich nicht, wenn ich schwach werde. Denn meine Feinde reden über mich, und die auf mich lauern, beraten sich miteinander und sprechen, Gott hat ihn verlassen. Jagt ihm nach und ergreift ihn, denn da ist kein Erretter. Gott sei nicht ferne von mir. Mein Gott, eile mir zu helfen. Schämen sollen sich und umkommen, die mir Feind sind. Mit Schimpf und Schande sollen überschüttet werden, die mein Unglück suchen. Ich aber will immer harren und mehren all deinen Ruhm. Mein Mund soll verkündigen deine Gerechtigkeit, täglich deine Wohltaten, die ich nicht zählen kann. Ich gehe einher in der Kraft Gottes des Herrn. Ich preise deine Gerechtigkeit allein. Gott, du hast mich von Jugend auf gelehrt, und auch jetzt verkündige ich deine Wunder. Auch verlass mich nicht, Gott, im Alter, wenn ich grau werde, bis ich deine Macht verkündige Kindeskindern und deine Kraft allen, die noch kommen sollen. Gott, deine Gerechtigkeit reicht bis zum Himmel. Der du große Dinge tust, Gott, wer ist dir gleich? Du lässt mich erfahren viel Angst und Not und machst mich wieder lebendig und holst mich wieder herauf aus den Tiefen der Erde. Du machst mich sehr groß und tröstest mich wieder. So will auch ich dir danken mit Saitenspiel für deine Treue, mein Gott. Ich will dir zur Harfe Lob singen, du Heiliger Israels. Meine Lippen und meine Seele, die du erlöst hast, sollen fröhlich sein und dir Lob singen. Auch meine Zunge soll täglich reden von deiner Gerechtigkeit, denn zu Schmach und Schanden werden, die mein Unglück suchen.